Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Moin, es ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Wir starten gemeinsam in Folge 92. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Also der Podcast, der auf YouTube abwechselnd unten mal den Corona-Warnhinweis und mal den russischen Finanzierungshinweis angeheftet hat. Aber zumindest mit letzterem werden wir hier jetzt aufräumen.
Ein Unsinn wird so oft behauptet, dass die Wahrheit mal gesagt werden muss.
SNA und RT.de
sind kein Staatsfunk.
Danke, Klaus. Nett von dir. Und ich denke, es war jetzt wirklich mal nötig, diese Klarstellung.
Ja.
Ich habe mich ja fast gekringelt vor Lachen, als vergangene Woche bei Radio 1 am Morgen gegen 7.53 Uhr ein EU-Desinformationsexperte aufgetaucht ist.
Ah.
Und er warnte ausdrücklich vor diesen Russen, vor RT.de und vor Sputnik.
Wer ist das denn?
Wer ist denn das schon wieder? Also unglaublich, ja? Ein Experte für Desinformation auf europäischer Ebene weiß nicht, dass wir seit 8 Monaten anders heißen.
Oder er verbreitet Desinformation.
Das ist auch mein Eindruck zu dieser ganzen Geschichte. Ja, wunderbar. Also, wir werden uns übrigens auch den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nochmal zuwenden. Das werden wir relativ zeitnah tun, aber nicht heute. Heute haben wir Drängendes. Heute geht es mal wieder um Corona.
Ja, es gibt viel zu besprechen. Wie will zum Beispiel die Politik mit ungeimpften Menschen in Zukunft umgehen? Da gibt es so ein paar Meldungen, die lassen nichts Gutes erahnen. Außerdem widmen wir uns der Frage, sind denn Kinder eigentlich durch Delta und generell durch Corona ganz besonders betroffen und ganz besonders gefährdet? Da haben wir spannende Zahlen für Sie.
Wir blicken unter anderem auch auf die 16 Landesväter und Landesmütter, die wir in unserem Lande haben und fragen uns, was machen die eigentlich beruflich? Ganz insbesondere schauen wir auf Peter Tschentscher, denn abseits der Aufmerksamkeit fast der gesamten Republik hat Peter Tschentscher sich langsam aber sicher zum Hansa Söder gemausert.
Ja, ist richtig. Aber zunächst mal starten wir wieder mit Ihnen und Ihrem Feedback. Unsere Adresse basterberlin@snanews.de. Und wir machen heute mal nicht das, was wir sonst machen, auf E-Mails zu schauen, sondern wir starten mit Kommentaren. Und zwar Kommentare, die Sie unter unserem letzten Basta Berlin-Video, das war Folge 91, vergangener Donnerstag, hinterlassen haben. Denn da hatte Benjamin ja Folgendes gefragt.
Ich habe einen Vorschlag. Wenn ihr Sie bei YouTube was kommentieren wollt, dann könnt ihr mal eine Frage beantworten, die ich heute bei Twitter gelesen habe, die sehr schön war.
Mhm.
Stellt euch bitte vor, ihr würdet ein Jahr lang euer Gehalt bekommen, müsstet aber nicht arbeiten. Was würdet ihr tun? Die Antworten würden mich sehr interessieren.
Ja.
Meine Antwort ist, ich würde mir noch einen Job suchen, damit ich das Doppelte verdiene. Ha, Schenkelklopfer von mir. Ehrlich gesagt,
bleibst du dabei?
Angepasst, würde ich mal sagen. Da ich ja sehr viel in meiner Küche gehandwerkert habe mit der Stichsäge, habe ich so ein bisschen auch Lust auf Handwerkern. Das heißt, ich würde vielleicht auch irgendwas bauen.
Warum nicht? Gut, ja.
Aber wir wollen mal Ihre Antworten präsentieren. Also, da haben wir Gabriele Anonymous. Sie schreibt, ich würde investieren in Weiterbildung, da ich mehr Geld zur Verfügung hätte. Durch die Einschränkung 2020 ist mir aber auch klar geworden, dass das gar nicht so einfach ist. Ich habe fast nichts gemacht, außer mich mit Sendungen und Texten wie euren beschäftigt. Also auch eine Form von Bildung.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ob Sie Basta Berlin in Ihren Lebenslauf schreiben sollten. Kommt sehr drauf an, wo Sie sich bewerben wollen. Das am Rande. Dann haben wir hier, der Steinebrenner schreibt, ein Jahr lang Gehalt bekommen und nichts dafür tun. Warum interessiert ihr euch für den Berufsalltag der Beamten? Das lasse ich mal so stehen.
Danske Rostocker schreibt, das klingt mir ja schon fast, ein dänischer Rostocker, wer fällt mir denn da ein? Doch nicht etwa der OB? Um den wird es heute übrigens auch nochmal gehen.
Ja.
Vorsicht, Herr Matzen, wir kommen. Also, Danske Rostocker schreibt, ganz viel Zeit mit der Familie verbringen, Hobbys ausleben und Haus renovieren.
Mhm.
Ja, gute Alternative.
Ja. In eine ähnliche Richtung geht Jasmin Kramer, die kommentiert, ein Jahr lang nicht arbeiten bei vollem Gehalt, Reisen. 365 Tage dorthin, wo man sich immer schon wünschte. Gute Idee. Wir empfehlen Großbritannien, Indien, Russland, Portugal, Nordirland und Nepal. Warum, erfahren Sie gleich.
Reisen haben auch viele geschrieben. Da, wo ich die Frage übrigens hergeklaut habe, da haben alle untergeschrieben, Island, Island, Island.
Ah.
Und die Isländer so, oh mein Gott, hoffentlich bekommen die Deutschen niemals frei. Einen haben wir noch, Gordon Griesmann. Er schreibt, Boot kaufen, abhauen.
Auch richtig. Und der User nur keine Angst, schreibt, ich würde mir einen 4-Tage-Beruf suchen, der einer Berufung gleichkommt. Am Donnerstag würde ich tagsüber chillen und abends Basta Berlin schauen. Top.
Joppa, ist es ein Fake-Account? Das klingt ungefähr nach seinem Lebensstil. Also, er ist auch nur 4 Tage die Woche hier und schaut richtig viel Basta Berlin.
Ja,
das ist, ja, also Hobby zum Beruf machen, das haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen geschafft.
Ja.
So. Was würdest du eigentlich machen? Du bist ja beim letzten Mal die Antwort noch schuldig geblieben.
Ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Also sprich, ich würde auf jeden Fall mir meine Frau schnappen und reisen und mir dann irgendwo im sonnigen Süden eine Finca suchen, auf dem Balkon mich setzen, Schreibmaschine und ein Buch schreiben. Vielleicht was Politisches.
Ja. Ja, politische Bücher brauchen wir unbedingt mehr. Kannst du mal bei Annalena Baerbock fragen, wie man da großmögliche Aufmerksamkeit erregen kann?
Ja, unfreiwillig. Stimmt. Wir machen weiter im Text. Und wir sollen Ihnen da draußen einen ganz lieben Gruß ausrichten und vielen, vielen Dank. Und zwar von unserer Zuschauerin Bea. Wenn Sie sich an letzte Folge erinnern, da hatte Bea uns ja ihr Leid geklagt, dass sie einen Arzttermin sucht, aber keinen findet, weil sie die Maske nicht tragen kann. Und daraufhin hatten wir eben ihren Aufruf geteilt, ob es denn mehr Leidensgenossen da draußen unter Ihnen gibt, die sich doch dann bitte melden mögen.
Ja, und das ist wirklich vielfach geschehen. Wir haben die Mails alle an Bea weitergeleitet. Die hat sich sehr, sehr gefreut und sie hat uns dann auch eine Dankesmail zurückgeschrieben. Zitat habe ich hier. Ich bin berührt, begeistert und schockiert zugleich. Kardiologen verweigern die Behandlung. Das ist alles nur noch unfassbar. Ich hatte ja gehofft, mit meiner speziellen potenziellen Erkrankung relativ allein zu sein mit dem Problem, aber danach sieht es ja nun nicht aus. Und wenn wir uns dann überlegen, dass unsere Sendung ja auch nur ein paar 10.000 Menschen schauen, davon aber schon einige dieses Problem haben, ja. Wie sieht es dann im ganzen Bundesgebiet aus?
Ja, das ist leider richtig. Bea möchte sich jetzt mit allen, dessen E-Mail wir weitergeleitet haben, in Verbindung setzen und auch austauschen. Sie hält uns da auf dem Laufenden. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Was war es? Braunschweig. Nach Braunschweig.
Und eine haben wir noch von Steffen. Und er schreibt über die Delta-Variante, dass er sich da schon gewisse Sorgen macht. Mhm. Und ich muss sagen, ich mache mir auch über jede Variante neue Sorgen. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Also gewarnt wird ja im Grunde genommen bei den Varianten immer gleich. Aber ich als Journalist habe halt Angst, dass ich irgendwann die richtige verpasse. Also die Variante of really concern, ob das jetzt Delta ist oder nicht. Ich hatte ja damals schon mal gesagt, wie ich zu diesen Sachen stehe. Das heißt, sobald irgendwie ein neues Land hochploppt, egal ob das jetzt Indien, Portugal, Irland oder England ist, und das heißt, da ist alles Land unter, warte ich erstmal 5 Wochen abwarten. Und schaue dann. Das ist schon mal so mein Tipp an Steffen. Aber wir lesen mal vor, was er geschrieben hat. Israel macht deswegen dicht. Laut Lauterbach sind in Großbritannien deswegen viele Kinder in Krankenhäusern und. Man möchte ja fast Angst bekommen. Wenn da nicht die gesunde Skepsis über solche Nachrichten wäre. Habt ihr neue Informationen zu dem wirklichen Stand?
Na, zumindest können wir einige Aussagen und auch Panikmache entkräften. Gut, Karl Lauterbach, der hatte ja gegenüber der Rheinischen Post mal erklärt, in Großbritannien würden wegen Delta bereits viele Kinder mit Covid-19 in den Krankenhäusern behandelt werden. Das stimmt aber nicht und darüber hat sogar die Tagesschau berichtet. Zu lesen war, Zahl der Kinder in Kliniken weiter gering.
Außerdem heißt es weiter, die Zahl von infizierten Kindern und Jugendlichen bleibe sowohl in England als auch in Schottland und im gesamten Vereinigten Königreich gering. Mhm. Und siehe da, Herr Lauterbach ruderte dann doch auch ein wenig zurück. Wo kann es anders gewesen sein als bei Markus Lanz?
Wir wissen also, dass die Kinder, die also erkranken, und es erkranken ungefähr 30% der Kinder, die sich infizieren, dass die zum Teil sind dann so erkranken, dass sie also nach 3 Monaten noch nicht wirklich gesund sind. Das sind so 2-7% der Kinder. Mhm. Und die englischen Studien zeigen, dass 1% der erkrankten Kinder, ich spreche hier nicht über die infizierten Kinder, also ins Krankenhaus müssen, um im Krankenhaus behandelt zu werden.
Puh, das waren jetzt eine ganze Menge Zahlen. Okay, also jetzt noch einmal. Von allen mit SARS-CoV-2 infizierten Kindern, also mit positivem Test, muss man sagen, würden 30% Krankheitssymptome entwickeln. Und von diesen symptomatischen Patienten müssten wiederum 1% im Krankenhaus behandelt werden. Machen wir die Rechnung doch mal auf.
Wir haben Statista.com befragt. Da hat es bislang in der Altersgruppe 0 bis 4 Jahre in Deutschland insgesamt rund 96.000 positive Tests gegeben. Würden wir davon laut Karl Lauterbach also 30% mit Symptomen haben, sind wir bei rund 30.000 Kindern. Nehmen wir dann davon nochmal 1%, die ja hospitalisiert werden müssen, dann sind wir bei 300 Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren.
Und wir haben jetzt mal einen RKI-Bericht zur Influenza 2018-2019 zum Vergleich genommen. Können Sie selbst übrigens auch auf der Seite des RKI finden, unter Saisonberichte, gar kein Problem. Und da haben wir uns jetzt gefragt, wie viele Kinder denn in der gleichen Altersgruppe da eigentlich wegen der Grippe hospitalisiert waren.
Dazu muss man sagen, dass da viel mit Schätzung gearbeitet wird, denn eine PCR-Testung auf Grippe in dieser Fläche, wie wir das jetzt machen, mit Schnelltest und PCR-Test, die gibt es natürlich bei der Influenza nicht. Mhm. Aber man rechnet dann mit den vorhandenen Zahlen und macht dann noch Schätzungen bis zum Allgemeinwert.
Genau. Also wir haben jetzt Herrn Lauterbach mit seinen 300 an oder mit SARS-CoV-2 erkrankten Kindern, die hospitalisiert wurden seit Beginn der Ausrufung der Pandemie, also eine ganz schön lange Zeit. Die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektologie, die geht sogar von ungefähr 600 hospitalisierten Kindern zwischen 0 und 4 Jahren hierzulande aus. In der Grippesaison 2018-2019, da waren laut RKI in etwa 2900 hospitalisierte Kinder in genau der Altersgruppe. Also von einer Impfpflicht war da, glaube ich, gar nicht die Rede in dem Jahr. Und übrigens, die Zahlen spiegeln auch das wieder, was in den Jahren zuvor bei der Influenza passiert ist.
Also fast 10-mal so viel in einer Saison, die auch bloß einen Winter geht. Corona geht jetzt schon 2 Saisons. Nun ja. Übrigens, einen Saisonbericht zur Influenza 1920 gibt es bislang noch nicht. Da lässt sich das RKI noch Zeit. Vielleicht sucht man die Grippe ja noch.
Ja.
Soweit wir wissen, ist sie ja nicht aufgetreten. Oder so gut wie gar nicht.
Ja, und um nochmal auf die Frage von Steffen zurückzukommen. Also Drohkulissen, vor allem welche, die Karl Lauterbach aufstellt, die kann man an vielen Stellen sehr leicht entkräften. Und Lauterbach beruft sich ja häufig auch auf Studien, die da häufig gar nicht so überprüft sind und die halt auch in seine Argumentationskette passen.
Und ja, eins noch. Mit Stand Anfang Juli sind in Deutschland insgesamt 26 Menschen zwischen 0 und 19 Jahren an oder mit Corona verstorben. Es ist natürlich schlimm für jedes Kind, jeden Jugendlichen, der verstorben ist. Aber es ist keine Zahl, die eine Impfpflicht begründen würde.
Das sagt übrigens auch die STIKO, also die Ständige Impfkommission. Die lehnen ja eine Impfpflicht für Kinder weiterhin strikt ab.
Ja, für mich ist die STIKO mittlerweile der Deutsche Ethikrat.
Ja, das kann durchaus so sein, weil die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, die sagt ja nicht nur andauernd, ich würde meine Kinder sofort impfen lassen, wenn das denn erlaubt wäre. Die behauptet ja auch, Covid und vor allem Long-Covid seien echt gefährlich für Kinder.
Und um das nochmal einzuordnen, möchten wir ihn jetzt gerne zu Wort kommen lassen, den Vorsitzenden des neuen Deutschen Ethikrats. Es ist also Professor Dr. Thomas Mertens. Er ist eigentlich der STIKO-Chef. Und hier hören wir ihn im Phoenix-Interview.
Also die bisherige Analyse hat ergeben, dass es Long-Covid bei den Kindern eigentlich nicht gibt. Es gibt dazu keine soliden, seriösen Daten. Ich weiß, dass das immer wieder geäußert wird, aber das entspricht nicht der augenblicklichen Datenlage und auch nicht dem, was in der Weltliteratur publiziert ist. Und die Kinder, die schwer erkrankt sind und auch mit Covid dann gestorben sind, was wenige sind, ganz wenige, das waren praktisch alles Kinder, die schwerste Vorerkrankung hatten, sodass man dort auch sagen kann, sie sind vielleicht nicht durch Covid gestorben oder an Covid gestorben, sondern sie sind mit Covid gestorben.
Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Vielen Dank. Zum Thema Delta werden wir übrigens dann auch in der Sendung nachher noch ein bisschen was zu sagen haben. Wir machen aber erstmal mit unserem ersten großen Thema weiter. 16 Bundesländer, 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, alle sind im März 2020 an den Start gegangen, um die Bevölkerung ja bestmöglich gesund durch die Pandemie zu bringen. Das ist jedenfalls der Anspruch ihrer Wähler. Aber über welche Voraussetzungen verfügen eigentlich die Landesväter und Landesmütter? Oder anders gesagt, was machen die eigentlich beruflich?
Wir haben eine Liste erstellt, und zwar mit allen Berufsabschlüssen unserer Landesväter und Landesmütter. Quelle ist übrigens Wikipedia, das mögen Sie uns nachsehen. Aber wem glaube ich mehr? Den Berufspolitikern und ihren Lebensläufen oder Wikipedia? Man weiß ja nicht mehr, was man glauben soll heutzutage. Also, zusammengefasst würde ich übrigens sagen, unsere Politiker, unsere Ministerpräsidentinnen, das sind alles Leute, mit denen Sie sich nicht anlegen wollen. Beispielsweise wäre da die große Runde, der große Block, die große Fraktion der Juristen. Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz werden alle von Volljuristen regiert.
Noch besser, und mit dem legen Sie sich auf keinen Fall an, Niedersachsen, Staatsanwalt und Richter Stefan Weil.
Wie wäre es denn damit? Steuerfahnderin Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und was mir wirklich Angst gemacht hat, ist Winfried Kretschmann, Gymnasiallehrer. Ob der noch mit dem Rohrstock lehrt?
Das Alter hätte er.
Ja, und das Verhalten auch mittlerweile.
Ja, ist richtig. Dann lieber die beiden Journalisten Armin Laschet und Markus Söder. Interessanter Seitenaspekt. Beide scheinen irgendwie da mit Vitamin B auch reingekommen zu sein. Söder war in der Pressestelle der Firma seines Schwiegervaters tätig. Ach. Und Armin Laschet, der soll auch auf Vermittlung seines Schwiegerpapas einen Job bekommen haben, Chefredakteur bei der renommierten Kirchenzeitung Aachen.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Also man soll die Frau immer nach dem Papa aussuchen. Ich hoffe, das Schöne lohnt Grüße. Sich bei dir.
Absolut.
Oh, dann haben wir noch einen Berliner Bürokaufmann, in Thüringen einen Einzelhandelskaufmann, dann noch mehrere Ingenieure und dann gibt es da noch einen Mann, ich muss sagen, den kann ich wirklich fühlen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, endlich normale Leute.
Ja, Studienabbrecher. 18 Semester Wirtschaftsinformatik. Schöne Grüße ins Saarland, Tobias Hans, der ja, dort Landesvater ist. Aber bei allem Humor.
Der ist noch so jung, ist er so ein Landesbruder.
Landesbruder, Brudi. Ja. Der Brudi, mit dem man dann 18 Semester lustig abhängt. Genau. Also gut, das sind ja jetzt aber alles Leute, die uns durch eine medizinische Krise führen sollten. Und da ist die Frage, können die das? Also durch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite.
Und diese Frage hat uns dann zu dem Mediziner in Deutschland gebracht. Also dem Politiker, der ein Bundesland regiert und tatsächlich auch Mediziner ist. Es ist doch tatsächlich im Norden. Moin, Digga. Peter Changer, der Mann mit dem schönsten Kiez der Welt, der Herrscher über St. Pauli. Er ist doch tatsächlich vom Fach.
Ah, Peter Changer, der schloss sein Medizinstudium 1994 ab, promovierte dann 95. Dann war er 12 Jahre als Assistenzarzt tätig. Allerdings jetzt nicht an Patienten, sondern an Reagenzien. Er war Laborarzt und Molekularbiologe.
Klingt wie der Politikdrosten. Auf jeden Fall sind es beste Voraussetzungen, um uns vielleicht mal diesen PCR-Test zu erklären.
Ja.
Wobei vielleicht nicht uns, sondern vielleicht besser der Kanzlerin.
Ja.
Da wäre er prädestiniert und möglicherweise ist es ja auch die beste Voraussetzung, um mit Fachkenntnis und mit Augenmaß durch diese Pandemie zu führen. Und der Mediziner Peter Tschentscher trat in der ersten Welle dann auch vor die Presse. Und jetzt anschnallen, festhalten. Sie werden nicht glauben, was er gesagt hat.
Wir werden aber viele Erkrankungsfälle haben. Das ist auch etwas, was jetzt notwendig ist, wenn man es mal so sagen darf. Denn die, sagen wir mal, das wirksamste Mittel gegen das Virus ist unser Immunsystem selbst. Dieses hat aber bisher keine Gelegenheit gehabt, gegen dieses Virus zu wirken und sich darauf einzustellen.
Der einzige Mediziner unter den Landeschefs spricht von Immunsystem, über Infektionen, die toleriert werden könnten. Mehr noch, er sagt, das sei das wirksamste Mittel.
Nein.
Ist Tschentscher ein Durchseucher?
Unglaublich. Ja, stimmt. Es ist unglaublich. Es war der 17. März 2020. Und als er das gesagt hat, ist natürlich ein bisschen länger her. Da könnte man sagen, vielleicht hatten wir da noch gar nicht die ganzen Informationen. Also noch nicht die ganzen Informationen, die man kurze Zeit später hatte. Das könnte man ja vermuten. Und darum bin ich nochmal ins Archiv spaziert und habe mir das eigentlich mal angeschaut. 17. März hat er es gesagt. Mhm. Am 9. März wurde bereits Norditalien dicht gemacht und direkt danach dann auch noch ganz Italien. Es wurde dann tatsächlich ganz Italien ein Sperrgebiet. Mhm. Und an diesem Tag, an dem er das gesagt hat, da sind in Italien 346 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Und 346 war zu diesem Zeitpunkt unglaublich viel. Darum muss ich sagen, er hatte diese Information schon und hat trotzdem so gesprochen.
Ja. Es war also ein Tag, an dem Zahlen schon vorlagen, mit denen ja die Maßnahmen in Deutschland später dann begründet wurden. Peter Tschentscher spricht aber dennoch vom Immunsystem als stärkste Waffe gegen das Virus. Am Folgetag, da trat übrigens Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Kameras und noch in der gleichen Woche, hoppala hopp, in der Tschentscher eigentlich davon sprach, dass Infektionen das Immunsystem der Bevölkerung trainieren könnten, kam der Lockdown. Am 22. März, da einigten sich dann Bund und Länder auf den Lockdown, sprich Mindestabstand von 1,50 Meter, rausgehen nur alleine oder eben mit einem aus dem gleichen Hausstand, Schließung der Gastronomie.
Ja, und dann begann diese ganze Rallye der Ministerpräsidenten und natürlich ist auch Peter Tschentscher noch an diesem Tag vor die Kameras getreten. Der erste Bürgermeister der Stadt, aber ich muss sagen, von Panik und Warneskalation war damals auch noch nicht zu sehen.
Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, auch unsere Stadt ist stark von der Verbreitung des Coronavirus betroffen. Eine Ansteckung mit diesem bisher unbekannten Virus bedeutet für die meisten von uns nur ein leichter Husten oder Schnupfen wie bei einer normalen Erkältung. Viele werden gar nicht krank. Für einige kann das Coronavirus aber sehr gefährlich werden. Das sind vor allem ältere Menschen.
Soweit so Tschentscher im März 2020. Ein ja, ernsthafter, aber besonderer Landesvater spricht da zu seinem Volk. Wichtig aber in beiden Reden, da hat er ja nicht nur das gesagt, was wir hier jetzt gerade ausgeschnitten haben, sondern der hat da schon damals auf eine fehlende Impfung hingewiesen.
Doch, Peter Tschentscher und die Hansestadt Hamburg ist nicht nur deswegen interessant, weil der Mann Mediziner ist. Es ist auch deswegen interessant, weil dort zwei Experten leben, praktizieren und auch ihre Fachmeinung von sich geben, die doch eine etwas andere Meinung hatten als andere. Die wurden auch in den Medien teilweise gehört und ich bin ganz sicher, dass Sie diese Menschen auch kennen. Fangen wir doch mal an mit dem Professor und Leiter des Instituts für Rechtsmedizin im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Das war ja damals noch. Es ist Professor Klaus Püschel.
Die Fakten sind so, dass wir bei uns hier in Hamburg bisher über 100 Corona-Tote sorgfältig untersucht haben. Die sind alle zwischen 50 und 99 Jahren. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren. Und bisher haben alle mindestens eine, aber in der Regel mehrere relevante Vorkrankheiten. Das ist ein Fakt.
Professor Püschel hatte entgegen den Empfehlungen des renommierten Robert-Koch-Instituts Obduktion bei Menschen gemacht, die ja an oder mit dem Virus verstorben sind. Das, was er zu Beginn der Pandemie da festgehalten hat, das gilt übrigens, also auch die Zahlen, das gilt auch heute noch. Das Robert-Koch-Institut, das schreibt in seinem Tagesbericht vom 29. Juni 2021, Seite 13 ganz unten, von allen Todesfällen waren 78.355 Personen, also 86%, 70 Jahre und älter. Der Altersmedian lag bei 84 Jahren.
Ja, und Menschen in diesem Alter, die haben eben auch die von Professor Püschel beschriebenen Vorerkrankungen. Und da komme ich bis heute nicht drüber hinweg. Ich habe mir das Video ja nochmal angeguckt. Es sind insgesamt 5 Minuten, die Püschel da spricht. Und er sagt am Ende, die Lebenden lernen von den Toten für das Leben. Und wir haben hier eine neue Erkrankung, die wir verstehen möchten. Mhm. Und wenn das Robert-Koch-Institut dann sagt, wir dürfen keine Leichenschau machen, um dieses Virus und seine Wirkungsweisen zu verstehen, also dann bin ich ratlos. Mhm. Und das sind diese Ratlosigkeiten. Und ich glaube, die hatten wir damals alle, als wir das mitbekommen haben, dass es diesen Püschel überhaupt gibt. Ja. Und das sind halt so Sachen, ich weiß nicht, inwiefern die Menschen da draußen über sowas eigentlich nachdenken, ob sie das überhaupt wissen und welche Antworten sie dann eigentlich haben oder ob da nicht vielleicht mal Zweifel kommen, warum eigentlich so gehandelt wurde. Es ist nicht so, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Pandemie besonders schlaue Politik gemacht haben. Also das ist jetzt wirklich keine besonders schlaue Politik, wenn ich eine neue Erkrankung habe, die ich verstehen möchte. Und das Einzige, was ich mache, ist irgendwie Abstandsregeln aufzustellen, anstatt zu gucken, was genau bringt die Menschen eigentlich um. Das jedenfalls ist in etwa die Aussage von Herrn Püschel gewesen.
Es wird so viel geforscht, aber häufig einfach nicht an den richtigen Stellen.
Aus unserer Sicht jedenfalls. Und dann haben wir noch einen zweiten Experten, ebenfalls aus Hamburg. Es ist Jonas Schmidt-Scheinersied vom Bernhard-Nocht-Institut Hamburg. Und er sagte am 14. Oktober 2020, also wir springen jetzt ein kleines bisschen in der Zeit. Das, was wir bislang gesehen haben, war Tschentscher aus dem März und Püschel aus dem April. Jetzt geht es 6 Monate weiter und da haben wir dann Jonas Schmidt-Scheinersied für Sie.
Die Maske macht dort sinnvoll oder ist dort sinnvoll, wo Menschen eben den Abstand nicht einhalten können. Und da sollte dann auch eine Maske getragen werden. Allerdings wird das für die wenigsten Situationen draußen auf den freien Plätzen zutreffen. Da ist im Regelfall sehr viel Platz. Insofern kommt es ja wirklich auf die genaue Ausgestaltung dieser Regel an, dass wirklich die Maske dort eingesetzt wird, wo dieser Abstand eben nicht eingehalten werden kann.
Soweit also 2 Hamburger Experten. Und was macht Peter Tschentscher?
Ja, Peter Tschentscher, der wird eher zum Hansa Söder. Genauso kann man ihn nämlich bezeichnen. Also ab dem Oktober, da fällt der erste Bürgermeister von Hamburg eine Reihe von Entscheidungen, die wirklich ihresgleichen in der Republik suchen. Und weil Schmidt-Scheinersied ja gerade eben die Masken angesprochen hat, wollen wir da jetzt auch mal anfangen. Der Virologe, der empfahl ja eine Maskenpflicht dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können.
Ja, und was haben wir bekommen? Die Maskenpflicht beim Joggen. Die Hamburger werden es wissen. Vielleicht hat er irgendwer anders auch schon mal von dieser Kuriosität gehört. Tatsächlich, es gab die Maskenpflicht beim Joggen. Mhm. Im Februar 2021 hat Hamburg als erste Stadt Europas die Maskenpflicht beim Joggen eingeführt. Das galt für bestimmte Uhrzeiten für die Alster, für das Elbeufer und den Jenischpark.
Stimmt, aber Achtung, am 11. März, da kippt das Hamburger Verwaltungsgericht die Maskenpflicht beim Joggen. Die sei nämlich gar nicht verhältnismäßig gewesen. Und der Hobbysportler, der nämlich dagegen vorgegangen war, der gewann dann vor Gericht.
Aber solche Fälle haben wir ja immer wieder.
Ja.
Das heißt, ein Bürger gewinnt und dann wird die Verordnung verändert. Wie war es hier?
Nun ja, also was macht jetzt Peter Tschentscher und auch seine Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt? Könnte ja sein, dass sie das Urteil jetzt annehmen und auch die umstrittene Verordnung dann quasi kippen und das Urteil akzeptieren. Die könnten ja auch die Sportler dann jetzt quasi an frischer Luft und freier Lunge trainieren lassen. Ja, aber könnte ja auch sein, dass sie die Menschen weiter behelligen.
Richtig, Marcel. Letzteres ist natürlich passiert. Es wirkte fast wie ein April-Scherz, als man am 1. April in der Legal Tribune online lesen konnte. OVG bestätigt Maskenpflicht beim Joggen. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Die Auswirkungen auf den Antragsteller seien zu gering. Er könne schließlich auch außerhalb der Maskenzeiten joggen gehen.
Na, aber Hansa Söder und seine Kohorten, die haben noch mehr auf der Pfanne. Also das Berliner Büromaskengesetz, das hatten wir Ihnen ja schon mal hier breit präsentiert und durch den Kakao gezogen. Also sprich, am Platz selbst keine Mundschutz. Wenn Sie aufstehen, aufs Klo gehen, Maske, aufstehen, Maske, genau, auch
keine Maske,
an der Kaffeemaschine, Maske. So
sind die Regeln.
Richtig. Hamburg hingegen, Achtung, aufgepasst, die Maske darf nur abgesetzt werden, wenn sich lediglich eine Person im Raum befindet.
Und auch das finde ich absolut unverantwortlich. Stellen Sie sich mal vor, Herr Joppa sitzt allein in seinem Büro und seine todbringenden Aerosole bläst er in die Luft. Jetzt komme ich rein und die sind überall, die Aerosole, egal ob er seine Maske aufsetzt oder nicht. Natürlich muss er auch alleine die Maske tragen.
Ja, absolut. Das ist richtig. Das mache ich ja auch.
Das habe ich auch wirklich schon gelesen.
Ja,
habe ich wirklich schon gelesen.
Ja. Gibt es, ja.
Also, es gibt nichts, weil es nichts gibt. Büro, also permanente Maskenpflicht in Hamburg. Ich frage mich, ob der Arbeitsschutz da eigentlich mal drüber geschaut hat, aber das ist heutzutage ja nicht mehr so wichtig. Nee. Chapeau, Peter, das kann ich auf jeden Fall sagen. Eine klare und deutliche Regelung.
Chapeau, ich habe dir extra ein Chapeau mitgebracht.
Och Mensch, das ist aber...
Hamburger Chapeau.
Das ist ein Hamburger Chapeau. Chapeau. Wunderbar, es gibt aber auch mehr zum Thema Masken. Ich habe mir nämlich mal die Infektionsschutzverordnung der Stadt Hamburg angeschaut, also Inzidenz 10 im Moment. Oh. Und da ist dann zu lesen, auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, in öffentlichen Grün- und Erholungslagen gilt eine Maskenpflicht, wenn die anwesenden Personen einen Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander nicht einhalten können.
Und wird das gemacht?
Nun ja, also wenn ich das richtig verstehe, haben Sie in Hamburg eigentlich immer Maskenpflicht. Da habe ich doch gestern mal durchgeklingelt und zwar bei Astrid in Hamburg. Astrid ist eine Zuschauerin von uns, ganz liebe Grüße. Und Astrid war sehr heiter drauf und sagte, was ist das für eine Verordnung, habe ich noch nie von gehört. Also das kümmert hier keinen Menschen. Weiß ich gar nicht, ob das gilt. Also Peter Tschentscher ist ein König ohne Kleider. So in etwa war der Eindruck, den sie da gemacht hat. Aber es steht in der Verordnung drin. Und mal wieder eine Verordnung, die ich nicht verstehe. Also ich verstehe es so, dass egal wo ich hingehe, sobald der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gehalten werden kann, muss ich die Maske aufsetzen. Aber wer definiert denn, wann ich ihn einhalten kann? Und wer definiert, dass ich das muss und nicht mein Gegenüber?
Ja.
Also es ist mal wieder dermaßen unklar. Und dass diese Verordnungen nicht komplett abgeräumt wurden, eine nach der anderen, ist für mich bis heute unerklärlich. Aber ich bin kein Jurist und kann mir kein abschließendes Urteil darüber bilden.
Wie gesagt, bei einer aktuellen Inzidenz von 10. Achtung, Alkoholverbot im Stadtpark.
Das hat Astrid übrigens auch erklärt. Das liegt daran, dass da randalierende Jugendliche war. Diese Jugendlichen, mehrere Tausend, haben nach so langer Zeit Corona einfach keinen Bock mehr und machen ihre eigene Party. Und wenn sie mal dabei stört, dann gibt's Ärger.
Kenne ich aus.
Ob das gut ist oder schlecht, wir kennen das aus mittlerweile fast allen Städten Deutschlands. Das sei wohl auch ein Grund für das Alkoholverbot im Stadtpark.
Alkoholtrinken verboten geht aber noch besser. Und zwar nicht nur im Stadtpark, im Schanzenviertel und in St. Pauli. Ja? Da gibt's ein Alkohol für Verbot. Also noch nicht mal so den Flachmann in der Innentasche oder die Bierdose in der Papiertüte. Von Freitagabend bis Sonntagmorgen dürfen Sie kein Alkohol mitführen.
Ich fühle mich übrigens manchmal wieder, wer war denn das nochmal auf der Pressekonferenz damals bei Mauerfall? Also, so wie ich das hier interpretiere, gilt das hier
unverzüglich.
Sofort, also, ja. So wie ich das hier verstehe, dürfen Sie nicht mal Alkohol im Supermarkt kaufen und in Ihrer Tragetasche mit nach Haus schleppen, wenn Sie denn im Schanzenviertel wird. Auch das dürfen Sie nicht.
Wahnsinn.
Wahrscheinlich können Sie es dann bei Bring oder Get Here oder so bestellen. Also bei all den armen Menschen, die innerhalb von 12 Minuten in ihre Supermärkte nach Hause, Supermarktsachen nach Hause bringen.
Dann gibt es aber direkt bei dem Edeka-Lieferanten eine Wagendurchsuchung, wenn der Alkohol dabei hat, nicht mitführen.
Ja, also das ist unglaublich, was da abgeht. Das steht so in der Infektionsschutzverordnung. Die Sünde die Meile wird zur Pruderiezone der Pandemie. Aber jetzt halten Sie sich fest, Prostitution ist wieder erlaubt.
Ah.
Mit Einschränkung. Und die klingen wie folgt. Nur die Prostituierten dürfen tätig werden, die nach dem Prostituierten-Schutzgesetz auch angemeldet sind. Außerdem gilt natürlich bei der Prostituierten ein Alkoholverbot. Ihrer Dienstleisterin ist natürlich auch ein negativer Corona-Test vorzuzeigen. Sie müssen sich vorher dann auch noch anmelden. Sie müssen ihre Kontaktdaten dalassen. Und es gilt Maskenpflicht.
Darf die denn wenigstens aus Leder sein?
Nein, Herr Joppa, medizinische Maske.
Ach, schade.
Also Prostitution in Hamburg wieder erlaubt, aber es gibt da die ein oder andere Einschränkung. Und ich stelle mir das so schön vor. Also ich stelle mir vor, da gibt es halt einen Anruf und dann geht Bernadette ran und dann hört sie bloß so, ja, moin Bernadette, ne? Hier ist der Peter Tschentscher, meine Adresse, das ist Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg. Aber ich wollte mal sagen, ich komme schnell vorbei. Ob ich schnell komme, kann ich nicht sagen, aber ich bringe auch meinen Schnelltest mit, weil sicher ist sicher. Und das ist auch der Grund, warum ich eine Maske dabei habe. Ne? Also Safety first. Ansonsten wollte ich mal fragen, 50 Euro ohne Gummi, geht das klar?
Soweit so Peter. Kleine Korrektur, Prostitutionsschutzgesetz, Paragraph 32, 50 Euro ohne Gummi geht nicht, Kondom ist Pflicht. So, das dazu. Aber wissen Sie, das ist nicht der Hauptgrund gewesen, warum wir uns heute Hamburg gewidmet haben. Und übrigens auch dem rot-grünen Senat und Peter Tschentscher. Weil wir hätten da noch eine ganz besondere Meldung für Sie jetzt im Petto. Es geht um die Schnellteststrategie, eigentlich der Bundesrepublik, jetzt aber am Hauptstadt der Hansestadt. Die Süddeutsche Zeitung, die zitiert da am Sonntag die dpa, 80% der positiven Corona-Schnelltests falsch positiv.
Die Schlagzeile alleine ist ja schon der Hammer, aber was wir Ihnen jetzt ausrechnen werden, also das muss mir mal einer erklären. Das muss mir jemand erklären. Das muss man mal der Twitter-Rotpunkt-Fraktion zeigen. Mhm. Das muss man mal all den Drosten, Söder, Merkel, Spahn-Anhängern da draußen zeigen. Und die können mir das dann auch noch erklären. Ja. Da bin ich echt sehr dankbar, wenn das funktioniert. Also wir fangen jetzt mal an mit der Gesamtzahl der Tests, die gemacht wurden. Und es geht hier nur um eine Woche. Es geht nur um die zweite Woche im Juni.
Der Hamburger Senat beantwortet eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Grutzeck. In dieser besagten Juniwoche wurden 753.000 Schnelltests gemacht. Also eine Dreiviertelmillion Schnelltests. Und jetzt raten Sie mal, wie viele davon positiv waren. 218. Jetzt schmeißen wir mal den Rechenschieber an. Um einen positiven Schnelltest zu bekommen, hat man in Hamburg rund 3.500 Schnelltests machen müssen.
Und wenn Sie jetzt glauben, es geht nicht, irrer, abwarten. Denn die dpa und die Süddeutsche, die haben uns ja verraten, dass die meisten davon falsch positiv gewesen sind. Wir machen jetzt eine weitere Reise durch die Zahlen, die so richtig Spaß macht. Bleiben Sie dran. Tatsächlich wurden die Menschen ja danach mit dem Goldstandard-PCR-Test nachgetestet.
Gott sei Dank.
Und jetzt raten Sie mal, wie viele dann noch übrig geblieben sind. Richtig, 44.
Okay, also wir schmeißen nochmal den Rechenschieber an. Um einen PCR-positiv getesteten Menschen zu finden, mussten also über 17.000 Schnelltests gemacht werden. Ob die Menschen jemals irgendwelche Symptome entwickelt haben, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen jetzt auch nicht, ob wir damit 44 Infektionsketten durchbrochen haben oder 10 oder gar keine, keine Ahnung.
Wir wissen aber, dass 17.000 Menschen einen Schnelltest über sich ergehen lassen haben, um einen PCR-Positiven dann auch zu finden.
Ja.
Das sei schon mal erwähnt. Dann wollen wir jetzt mal schweigen über die ja dann doch 170 Menschen, die dachten, sie sind positiv, die dann aber gar nicht positiv gewesen sind. Mhm. Können wir auch sagen, wenn das jetzt Leute, die Angst haben vor dem Virus gewesen sind, dann hatten die ja auch jetzt richtig Schiss, bis sie dann den PCR-Test negativ bekommen haben.
Und muss in der Zeit auch am besten zu Hause bleiben, keine Kontakte haben. Klar.
Und jetzt kommen wir mal zu den Kosten.
Oh ja.
Und wir sagen zwar, wir können die Kosten berechnen, aber das können wir eigentlich nicht. Denn wir kennen ja die ganz realen Kosten nicht, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung anfallen. Mhm. Denn diese ganzen Tests müssen ja auch abgerechnet werden. Mhm. Und hier Uschi und Bernd bei der KV, die das alles abrechnen müssen, was die kosten, wissen wir leider nicht. Aber wir haben ein paar Informationen, was das mal so grundsätzlich kostet. Mhm. Schauen wir in die Zeitung und lesen mal nach. Also für die Testung selbst haben die Teststellen 12 Euro pro Person bekommen. Hinzu kommen aber noch maximal 6 Euro für das Material. Mhm. Das ist unterschiedlich. Da kann ich nur das abrechnen, was mir an Kosten entstanden ist. Maximal 6 Euro. Und jetzt raten Sie doch bitte mal, wie teuer eigentlich das abgerechnet wurde. Also tatsächlich habe ich in der Tagesschau gefunden, am 9. Juni, dass in Hamburg die Schnelltestbetreiber ziemlich genau 6 Euro abgerechnet
haben. Ach.
Ja, ach. Und da sehe ich doch, beim Lidl kann ich mir an der Kasse einen Schnelltest für 80 Cent kaufen. Mhm. Aber Sie können ja bis zu 6 Euro abrechnen und die rechnen ausgerechnet 6 Euro ab. Wahnsinn. Wahnsinn! Und jetzt stellen Sie sich mal vor, man hätte maximal 80 Euro fürs Material abrechnen können. Wo wären wir dann gelandet?
Und jetzt kommen versprochen die letzten Zahlen zu dem Thema, aber die haben es in sich, ist quasi ja ein Corona-Feuerwerk versprochen. Hamburg hat also 18 Euro vergütet. In der zweiten besagten Juniwoche wurden 753.000 Schnelltests gemacht. Wie viel hat das Ganze jetzt gekostet? 13,5 Millionen Euro nur in besagter Woche.
Und jetzt sagen wir Ihnen, was es gekostet hat, in dieser Woche einen PCR-Positiven zu finden. 308.000 Euro. Chapeau, Peter.
Wow. Okay. Aber auch Chapeau Angela Merkel, Chapeau Markus, Michael, Manuela und Malu. Die haben das ja alles schön mitbeschlossen und machen da auch alle schön mit. Und natürlich auch Chapeau Jenser, ne? Der hat ja auch mitgemischt.
Aber Peter Tschentscher, kein Problem. Geld spielt auch sowieso keine Rolex mehr. Ist doch Wurst. Auch hier wieder 160 Millionen für Luftfilter in Bayern. Wer weiß, ob sie was bringen. Ja, vielleicht bringen sie ja was. Aber man kann ja auch lüften bei minus 2 Grad draußen. Ist mir alles egal, ja. Es geht nicht in erster Linie ums Geld, auch wenn das schlimm genug ist. Für uns geht es heute nämlich um eine andere Sache, Herr Tschentscher. Und das ist der Grund, warum Sie heute die Ehre haben, bei uns vorzukommen. Mhm. Es geht um eine ganz andere Diskussion und zu der haben Sie sich geäußert. Es war dann nämlich am Sonntag, wo wir eine E-Mail bekommen haben. Und wir haben eine E-Mail bekommen von Sandra. Betreff Lockdown für Ungeimpfte. Der Artikel dazu stammt aus dem Hamburger Abendblatt. Er ist leider hinter der Bezahlschranke, aber wir haben hier ein Foto für Sie.
Wie nett von uns. Also, mit Blick auf mögliche neuerliche Einschränkungen im Herbst, sagte Tschentscher, dies sei eine Abwägungsfrage. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, müssen wir ja was tun, so der Bürgermeister. Dann müsse man sehen, ob man wieder einen Lockdown für alle oder nur für Nicht-Geimpfte einführe.
Und dann, Chapeau Peter, kommt noch ein Witz von dir hinterher.
Das sei eine weitreichende und noch nicht abgeschlossene Überlegung, denn die Impfung sei ja freiwillig.
Ha, 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 das war echt ein richtig guter Witz. Die Impfung ist ja freiwillig, man darf halt bloß nicht mehr das Haus verlassen. Ja. Und da klingt Peter Tschentscher auf einmal so wie Duterte aus Indonesien, aus Philippinen. Hm. Der ja sagte, also Impfung ja Gefängnis ist doch euch überlassen. Mhm. So klingt das doch hier eigentlich. Und ist das jetzt wirklich die Debatte, die ihr anstoßen wollt? Mhm. Ist das euer Ziel, die Gesellschaft, in der wir leben, noch weiter so zu spalten? Wir bekommen doch schon YouTube-Kommentare, wir bekommen auch schon Mails, wo Menschen sagen, ihr meint immer, wir müssen die Spaltung überwinden. Diese Spaltung wird nie wieder überwunden sein und ich bin auch nicht mehr bereit, diese Spaltung zu überwinden. Seit 10, 12 Monaten demonstriere ich auf der Straße für meine Grundrechte und immer werde ich als Nazi bezeichnet. Diese Spaltung werde ich nicht mehr überwinden wollen. Mit diesen Menschen kann ich nicht mehr. Hm. Solche Meinungen gibt es und ich verstehe die mittlerweile. Und jetzt kommt Tschentscher also und kommt uns so. Und ich frage mich, ist das jetzt euer Thema? Hm. Und ja, genau das ist ihr Thema. Tschentscher haben wir gerade gehört. Seine Aussage ist relativ klar. Hm. Kurz zuvor war es dann also Helge Braun. Er ist Kanzleramtsminister und er sagte, kein Lockdown mehr für Geimpfte. Hm. Die Quelle ist hier der Mitteldeutsche Rundfunk. Und schauen wir weiter. Rostocks Oberbürgermeister Matzen. Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein. Quelle, Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, oder Baden-Württembergs Ministerpräsident Winnie Kretschmann. Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann können wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen.
Und dann haben wir noch Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Hier wird er bei SWR 3 zitiert, aber es war ein Interview mit der Funke Mediengruppe. Und da sagt er, die 10%, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen. Frank Ulrich Montgomery. Und ich frage mich, was er damit sagen will, ums Verrecken nicht. Ja. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Heißt es, dass ich verrecke, wenn ich nicht geimpft werde? Und wer garantiert mir das eigentlich? Machen Sie das persönlich, Herr Montgomery? Warum eigentlich dieser Duktus? Warum eigentlich diese Wortwahl? Was will man damit eigentlich erreichen?
Der schmeißt ja auch wieder Infektion und Erkrankung und auch Verrecken alles durcheinander.
Hä? Und wissen Sie was, Herr Montgomery? Ich weiß gar nicht, ob ich Sie ernst nehmen soll. Aber wissen Sie was? Nehmen wir Sie doch mal beim Wort.
Zweitens, es ist natürlich illusionär zu glauben, dass die Länder, die mit hohen Investitionsmitteln und auch gedrängt von ihrer Bevölkerung die Impfstoffe entwickelt und produziert haben, ihre eigene Bevölkerung nicht impfen, sondern aus reinem Altruismus andere Bevölkerungen opfern. Das ist einfach nicht realistisch, so zu denken.
Ups, ach so. Der grüne Ministerpräsident ist übrigens in diesem Punkt zurückgerudert, in einem anderen Punkt wieder vorgeprescht. Ja, mal so, mal so. Und unser Gefühl ist, worum geht's hier eigentlich? Hm. Es geht aus unserer Sicht gar tatsächlich um die Verschiebung der Grenze des Sagbaren. Es geht darum, dass man das Sag und das Denkbare verschiebt und dass man die Menschen, die bereit sind, sowas zu sagen und zu denken, motiviert, dass es jetzt möglich sein könnte, so etwas zu sagen und zu denken.
Mhm. Der Kanzleramtsminister verspricht also Zückerchen für Geimpfte, der Hamburger Bürgermeister wird deutlicher und spricht für Peitsche für Ungeimpfte. Winfried Kretschmann, der droht mit unverhältnismäßigen Maßnahmen.
Ja, dann kommt Lauterbach und verdreht die Fakten zum Delta und dann reden wir auf einmal über eine neue Impfquote. Also die Impfquote sollte doch bei 60% sein. Auf einmal ist die Impfquote dann bei 80% oder bei 85% laut RKI, diese Impfquote, die wir brauchen. Und an all die genannten Politiker mal eine Frage. Warum machen sie das?
Gute Frage. Hätten wir gerne mal beantwortet. Aber es gibt Gott sei Dank auch ganz vereinzelt Politiker, bei denen wünscht man sich, dass die vielleicht ja mehr Gehör finden. Und einer von denen, werden Sie vielleicht auch in den vergangenen Tagen mal mitbekommen haben, das ist Hubert Aiwanger, seines Zeichens stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, er ist Wirtschaftsminister im Freistaat, außerdem Bundesvorsitzender der Freien Wähler.
Am 29. Juni auf einer Pressekonferenz hat er etwas für uns ausgesprochen Bemerkenswertes gesagt. Das ging dann auch in den kommenden zwei Wochen danach durch die Republik. Und wir wollen das nochmal genauer anschauen. Also vor laufenden Kameras machte zunächst Markus Söder diese Bemerkung hier in Richtung Hubert Aiwanger.
Die Motivation, warum einer nicht geimpft ist, ich habe ihn heute Morgen ehrlich befragt, ohne irgendwie Maßregeln. Und vielleicht sagst du selber was dazu, warum du einfach dich nicht impfen lassen willst. Weil ich finde, jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo wir alle dran sein könnten. Es ist kein Vordrängeln mehr, aber es entscheidet natürlich jeder selber.
Ja, jetzt erklär dich doch mal, Hubert. Was ist denn da los? Sag mal, du musst doch mitmachen. Alle machen doch mit. Nein, Markus, nicht alle machen mit. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Und deshalb ist die Antwort von Hubert Aiwanger ja auch sehr bemerkenswert.
Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch und die lautet eben, dass ich mich bisher nicht dazu entscheiden konnte, mich impfen zu lassen. Heißt nicht, dass ich mich generell niemals impfen lassen werde. Ich schaue mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an. Und ich glaube auch, wir sollten keinen öffentlichen Druck aufbauen. Das gilt jetzt gar nicht in erster Linie für mich, auf Menschen, die vom Impfen für sich als Person noch nicht überzeugt sind. Das gilt für Schüler, das gilt für diverse Berufsgruppen und Altersklassen. Wir sollten hier nicht sagen, du agierst falsch, weil du dich noch nicht hast impfen lassen. Es ist eine persönliche Entscheidung und dabei sollten wir es belassen.
Willkommen also im Hubert Aiwanger Fanclub. Erster Vorsitzender ist Marcel Joppa und ich mache die Schatzmeisterei.
Gut, jetzt müssen wir aber vielleicht dann, wenn wir schon den Fanclub gründen, die ein oder andere Politik der Freien Wähler mal ausblenden. Wir müssen ebenso natürlich auch ausblenden, dass die Freien Wähler und Hubert Aiwanger im Freistaat selbst ganz viele Corona-Maßnahmen
ja unter anderem, dass der Bildungsminister jetzt PCR-Pool-Tests starten möchte für die Schüler, Grundschüler und Sonderschüler, die zurückkommen. Außerdem ist ja auch noch ein bisschen Wahlkampf. Aber man muss sagen, hier hat er auf jeden Fall mal etwas Richtiges gesagt. Immer wieder wird von Politik und Medien vorgebetet, lassen Sie sich impfen. Noch schöner übrigens in den USA. Ich liebe es, wenn Joe Biden täglich vor die Presse kommt. Get vaccinated. It's easy. Get vaccinated. For your community. For your country. It's your duty. Get vaccinated. It's easy. Oh mein Gott, das ist eine Dauerschleife.
Yeah,
Schauen Sie sich mal US-amerikanisches Fernsehen an. Sie werden wirklich ein großes Vergnügen haben. Lassen Sie sich also impfen. Denn alles andere ist unsolidarisch. Es ist einfach nur dumm. Aber wenn sich doch bisher rund 57% der Deutschen haben impfen lassen, 43% aber nicht. Was heißt denn das denn eigentlich?
Also abzüglich der unter 12-Jährigen, die sich noch nicht impfen lassen dürfen, sind das ja doch schon ganz schön viele Millionen Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen. Übrigens eben aus den unterschiedlichen Gründen, warum man da den Peaks sich noch nicht geholt hat. Ein schöner Grund ist ja, um endlich Urlaub zu machen, endlich die Spritze reinrammen.
Ja toll, und dann sitzt du auf einmal in Portugal. Schwupps, Virusvariantengebiet und du sitzt fest und dann musst du zurück und dann heißt es wieder 14 Tage Quarantäne. Wobei in Bezug Virusvariantengebiet und Portugal und Delta, da ist der Drops ja auch schon wieder gelutscht.
Ja, wir hatten es ja bereits angesprochen. Also Großbritannien, Indien, Russland, Portugal, Nordirland und Nepal sind für die Bundesregierung keine Virusvariantengebiete mehr. Wer also von dort zurückkehrt, der muss nicht mehr in die 14-tägige Quarantäne.
Und wenn Sie jetzt denken, dass Sie daran, dass diese Inzidenzen dort einfach zurückgegangen sind, weit gefehlt. Der Grund ist nämlich ein anderer.
Wir haben die Variante nämlich schon. Das ist der Grund.
Wir sind quasi selber Virusvariantengebiet.
Ganz genau. Es geht um Delta. Delta ist schon hier. Und deswegen bringen auch Quarantäne und Einreisebeschränkungen bei dem Thema nichts mehr.
Das ist sogar das, was tatsächlich du, das muss ich dir mal zugestehen, auch schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt hast. Also bei B117 nennt sich jetzt Alpha oder auch Waschlappenvirus. Delta ist ja der richtige Bringer. Der neue Raketenantrieb verbringt man oder weiß nicht, wie sie das in Zukunft nennen wollen. Du hast es eigentlich gesagt. Du hast schon gesagt, also Moment mal, wenn Delta jetzt sowieso auf dem Vormarsch ist, wieso sollten wir uns vor Delta aus anderen Ländern schützen, wenn es doch sowieso bei uns auch auf 100% gehen wird oder auf 90%. Ja. Und wenn man deiner Erklärung folgt, die jetzt ja bestätigt wurde, Glückwunsch dafür, dann war das ja scheinbar nur Symbolpolitik.
Ja, und kommen wir jetzt nochmal auf die Beweggründe, sich möglicherweise nicht impfen zu lassen. Dazu hat ganz interessant die Universität Erfurt zusammen mit dem RKI, der Bundeszentrale für politische Aufklärung, Leibniz-Institut und so weiter, vielen Einrichtungen, ein Projekt gestartet zur Risikowahrnehmung in der Bevölkerung.
Zusammengefasst wurde das dann von den Kollegen von NTV und der Titel lautet Zehrkampf gegen Corona. Warum Menschen sich nicht impfen lassen? Mhm. Also die Überschrift hat uns schon wieder die Zornesröte aufs Gesicht getrieben. Wir hatten schon wieder Sorgen, aber der Artikel war dann auch relativ neutral geschrieben. Mhm. Laut den Forschern sind die Gründe, sich nicht impfen zu lassen, auf 5 unterschiedliche Begründungen zurückzuführen. Und das möchten wir gerne vortragen.
So ist es. Erstens. Zitat, das Bedürfnis nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung ist unter den noch Ungeimpften hoch. Wer mehr abwägt, will sich weniger impfen lassen. Also bestätigen Sie mich, falls ich da jetzt falsch liege, aber eine ganz genaue Risiko-Nutzen-Abwägung ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Und je mehr Risiken ich kenne, desto mehr muss ich ja auch abwägen. Und wenn das laut den Forschern die Impfbereitschaft senkt, dann spricht das nicht für den Impfstoff.
Zweitens, Zitat, das Vertrauen in die Impfung sinkt unter Ungeimpften zuletzt deutlich. Wer weniger Vertrauen hat, lässt sich weniger impfen. Das könnte ja vielleicht am Zusammenhang, dass mittlerweile immer mehr Menschen jemanden kennen, der schon geimpft wurde. Und damit steigt natürlich auch die Reaktion, dass man in seinem persönlichen Umfeld auch heftige Impfreaktionen mitbekommen hat. Wobei man sagen muss, das kann auch in die andere Richtung gehen. Also wenn ich sehe, dass die Geimpften um mich herum immer noch fröhlich durch die Gegend spazieren, könnte auch mein Vertrauen steigen.
Ja, absolut. Drittens. Zitat, gleichzeitig steigt die Wahrnehmung, dass man sich nicht impfen lassen muss, wenn es viele andere tun. Das senkt die Impfbereitschaft. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir haben das ja schon mal Impfkokon genannt. Also sprich, wenn man nur von Geimpften umgeben ist, dann ist die theoretische Chance, sich eine Infektion zu holen für den Einzelnen ja dann möglicherweise geringer. Ich weiß aber, dass viele von Ihnen da draußen jetzt sagen werden, nee, Moment mal, das unterschreibe ich nicht. Bei mir ist es eher anders. Oft überwiegt ja dann vielleicht auch die Angst zu sagen, Angehörige könnten von dem Impfstoff ganz unangenehme Nachwirkungen bekommen.
Kommen wir mal zu viertens. Zitat, was unter den Ungeimpften zuletzt ebenfalls zunimmt, ist der Eindruck, dass die Impfung überflüssig sei, da Covid-19 keine Bedrohung darstelle. Ich denke, das dürften auch viele Zuschauer unterschreiben. Mein Eindruck ist aber, dass sich das hier in dem Zeitablauf auch verändert. Also jetzt im Sommer könnten die Menschen meinen, es sei keine Bedrohung, weil es ja nicht da ist. Mhm. Und im Winter könnte sich das dann ändern, wenn sie die Bedrohung wieder wahrnehmen. Das könnte aus meiner Sicht dazu führen, dass die Impfbereitschaft jetzt sinkt. Und wenn dann die nächste Welle kommen sollte, könnte die Impfbereitschaft auch wieder steigen. Das wäre so etwas, was ich ein bisschen besser nachvollziehen könnte, als sich jetzt im Sommer unbedingt impfen zu lassen. Mhm. Und außerdem denke ich mir so, also meine persönliche Risikoeinschätzung dieses Virus hat sich stark variiert, bleibt aber mittlerweile ziemlich konstant. Ich bin der Überzeugung, jeder sollte sich impfen lassen, wenn er es für richtig hält. Und das ist eine unterschiedliche Risikoabwägung, ob Herr Joppa mit 39, ich mit 38 oder ein älterer Mensch, das darf jeder für sich selber entscheiden.
Und das sollte ihm auch zugestanden werden.
Ja. Richtig. Und je mehr sie drängen und drücken und zwingen und drohen, desto mehr warte ich ab.
Einfach aus Trotz. Also, räumen wir noch kurz fünftens ab. Ja? Zitat, auch praktische Hindernisse werden in der Gruppe der Ungeimpften relevanter, wie etwa Stress, Zeitnot oder Aufwand. Oder auch, dass man das Impfzentrum nicht findet, wie uns hier aus Berlin ja schon berichtet wurde. Aber es gibt ja auch das Beispiel, dass zum Beispiel ein Freiberufler oder eine alleinerziehende Person sich einfach denkt, vielleicht bin ich nach der Impfung 1-2 Tage krankgeschrieben, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Hm.
Unser Fazit zur Studie, die sich übrigens Cosmo-Untersuchung nennt, ist folgendes. Das Vertrauen in den Impfstoff wird ja nicht dadurch besser, wenn fast alle Politiker unisono und meist undifferenziert sagen, lassen Sie sich impfen. Sie müssen sich impfen lassen.
Das Vertrauen in den Impfstoff wird ja nicht besser, wenn alle Medien unisono und meist undifferenziert sagen, lassen Sie sich impfen.
Das Vertrauen in den Impfstoff wird ja auch dann nicht besser, wenn wichtige Daten zu Erkrankungen, zu Todeszahlen, zu Impfreaktionen nicht erhoben werden oder nicht kommuniziert werden.
Und das Vertrauen in den Impfstoff wird auch nicht dadurch besser, dass anderslautende Studien oder Wissenschaftler zu Erkrankungen, Todeszahlen oder Impfreaktionen nicht gehört oder sogar denunziert werden.
Aus unserer Sicht kann es nur dann Vertrauen geben, wenn unpolemisch, ausgeglichen und differenziert betrachtet wird, was eigentlich mit dem Impfen alles einhergeht und für wen es etwas bringt und welche Konsequenzen es dann hat. Mhm. Ja, und natürlich die Zeit. Denn in einigen Jahren wird man dann ja mal sehen, wie die Langzeitfolgen von Corona sind und man wird sehen, wie die Langzeitfolgen einer Impfung sind. Und dann kann man diese Risiko-Nutzen-Rechnung natürlich nochmal ganz neu machen auf viel mehr Basis der Daten, die man hat.
Unserer Meinung nach ist es richtig, dass jedem Bundesbürger ein Impfangebot gemacht wird. Weil ein Impfangebot, das kannst du annehmen, das kannst du aber auch ablehnen, wenn du das denn gerne möchtest. Und wenn dieses Angebot dann für alle erfolgt ist, dann müssen aber auch bitte alle politischen Maßnahmen umgehend fallen. Denn eine Risiko-Nutzen-Abwägung, die soll jeder Mensch für sich alleine machen können. Und die darf nicht von oben herab von den Politikern für uns gemacht werden.
Und um es nochmal klar zu sagen, wir beide hatten ja heute in der Radiosendung diesen Rechtsexperten, der sagte, die Ungeimpften können sich nicht darauf verlassen, dass sie ihre Freiheit zurückbekommen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen. So als wenn wir etwas dafür tun müssen, damit wir unsere verbrieften Grundrechte zurückbekommen. Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Was aus unserer Sicht auch nicht der Fall ist, dass wir irgendetwas von euch erbetteln oder irgendetwas von euch erwarten, dass ihr es für uns tut. Wir erwarten von euch nicht, dass die Geimpften weiterhin alle möglichen Regeln einhalten, um uns zu schützen. Es ist unsere Entscheidung, Status quo, dass wir nicht geimpft sind. Und so wird es auch erstmal bleiben. Und so gehen wir dann auch erstmal in den Winter. Und wir erwarten von euch nicht, dass ihr uns mit euren Maßnahmen schützt. Wir schützen uns so, wie wir das für richtig halten. Ihr braucht keine Rücksicht auf euch nehmen. Wir nehmen seit 18 Monaten Rücksicht auf euch. Okay? Um es mal klar zu sagen. Wir nehmen seit 18 Monaten Rücksicht auf euch. Das ist der Fall. Denn wir machen alles mit, das ganze Theater, was ihr uns vorschreibt, von dem wir nicht überzeugt sind. Wir können differenzieren, wir können uns die Maßnahmen einzeln angucken, wir haben unterschiedliche Antworten darauf, aber etliche Maßnahmen lehnen wir ab. Wir machen sie trotzdem mit. Aber auf uns müsst ihr keine Rücksicht nehmen. Erlaubt uns einfach das, was ihr selber dürft. So, Punkt.
Und Gott sei Dank gibt es ja aber auch vereinzelt Politiker, die auf den Zug jetzt aufspringen.
Ja, richtig. Und dann zitierst du jetzt ein Medium, mit dem du es so richtig hast und einen Politiker, mit dem du es auch so richtig hast. Oder den du so richtig hast. Ich weiß es nicht genau. Also, die Bild-Zeitung hat geschrieben, sie titelte, Bundesaußenminister Heiko Maas ist für eine Aufhebung aller Einschränkungen. Voraussetzung sei ein Impfangebot für alle. Und das könnte laut Maas bereits im August der Fall sein.
Ja, und das ist ja eigentlich das, was Boris Johnson jetzt auch bald machen wird. Also am 19. Juli, da werden ja auf der Insel alle Masken fallen und auch die Kontaktbeschränkungen trotz einer zumindest aktuellen 7-Tage-Inzidenz von etwa 200.
Und Johnson sagte, wir müssen ehrlich sein, wenn wir die Gesellschaft nicht in den kommenden Wochen wieder öffnen können, dann werden wir sonst, ich habe mich noch gar nicht erholt von der anderen Geschichte, muss ich zugeben. Ja, das geht halt wirklich so, wenn man das mal so, fällt es wie Schuppen von den Augen, wie man sich eigentlich fühlt. Also, Boris Johnson hat gesagt, wir müssen ehrlich sein, wenn wir die Gesellschaft nicht in den kommenden Wochen wieder öffnen können, dann werden, wann werden wir sonst, ist ja auch egal, Mann, er macht halt auf und er sagt, jetzt machen wir das, wenn wir es nicht mehr, wann machen wir es sonst so?
Ja, aber recht hat er.
Ja, recht hat er, aber da könnte man auch raushören, dass es vielleicht im Herbst auch wieder anders ist. Aber er hat ja gesagt, also 50.000 Neuinfektionen, damit rechne ich. Sie haben ja nach Mr. Hancock, neuen Gesundheitsminister, der hat gesagt, ich rechne sogar mit 100.000.
Ja.
Alles halb so wild. Wir haben es derzeit im Griff und unser Schutzwall ist die Impfung.
Ja.
Das haben wir im Thema.
Und Corona ist und bleibt ja auch ein Wahlkampfthema aktuell. Und nachdem wir Armin Laschet in der letzten Sendung ja durchaus mal durch den Kakao gezogen haben und auch sein Polizeigesetz da in NRW sehr kritisiert haben, wollen wir ihn jetzt mal zu Wort kommen lassen mit, ja, ich finde, meiner sinnvollen Aussage. Hier ist er im NRW-Landtag am 2. Juli.
Dass im Herbst die Zahlen wieder steigen werden. Ist doch klar. Aber die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und es wird weiter Corona. Ja, aber das, Entschuldigung, das ist doch das, was hier die ganze Woche vorgetragen wird. Das ist doch. Das hat der Gesundheitsminister vorgetragen, das hat die Schulministerin vorgetragen. Wir sind darauf vorbereitet. Aber Ihrer Methode. Alles wieder schließen, werden wir nicht folgen. Wir werden alles tun. Wir werden alles tun, mit Viren zu leben.
Ja. Und aus den Worten sollen Taten folgen und an den Taten sollt ihr sie messen.
So. Weiter geht's bei uns mit dem Webtipp.
Oh ja.
Und das ist heute nochmal ein Buchtipp.
Da freue ich mich drauf. Und zwar wollen wir Ihnen nämlich dieses Buch ans Herz legen. Das ist das Schwarzbuch Corona von Jens Berger. Sehr lesenswert.
Jens Berger ist freier Journalist. Er schreibt unter anderem für die Nachdenkseiten. Und mit dem Schwarzbuch Corona könnte er vielleicht so eine Art Standardwerk in Corona-Zeiten geschrieben haben.
Ja, also wenn man dieses Werk in drei Worten zusammenfassen sollte, dann ist es Fakten, Fakten und Fakten. Also der hat sich wirklich sehr fleißig und akribisch dahingesetzt, hat Daten gesammelt, zum Beispiel zu Kollateralschäden der Maßnahmen, zu Schäden in Ökonomie, Gesundheit oder auch der Psyche.
Und das eben auch im globalen Maßstab. Und er betrachtet die weltweiten Anstrengungen zur Eindämmung dieser Pandemie als Kunstfehler der Geschichte. Und er untermauert das mit Fakten. Politiker in Regierungsverantwortung sollten es lesen und sollten vielleicht sogar Angst davor haben, dass wir es lesen.
Mhm. Übrigens wird unser Kollege Armin Siebert Jens Berger in dieser Woche interviewen. Das Interview werden Sie dann wahrscheinlich am Wochenende auf snanews.de finden. Wir werden es aber auch posten in unserem Telegram-Kanal Basta Berlin. Versprochen.
Wunderbar.
Wir kommen jetzt eigentlich zu, ja, ich würde sagen, einer wichtigen Auflösung. Sie wissen ja, wir haben Sie gefragt, wollen Sie uns vielleicht mal bei sich haben? Also mit Roadtrip und so weiter. Und da sind wirklich eine Menge Einladungen gekommen. Und jetzt steht sie fest, die Route. Film ab!
Sehr geehrte Zeugen Coronas, sehr geehrte Bürgernde, sehr geehrter Verfassungsschutz, guten Abend. Unter dem Deckmantel einer Roadshow ist es dem Recherchekollektiv Joppa Golme gelungen, neue Erkenntnisse zu einer gefährlichen Virusvariante zu gewinnen. Das Freiheitsvirus ist mutiert zu der sogenannten Basta-Berlin-Variante. Durch nachrichtendienstliche Aufklärung haben wir fast 50 Cluster der Variante ausfindig machen können. Diese befinden sich nahezu im gesamten Bundesgebiet. Besondere Superspreading-Regionen liegen in Mitteldeutschland zwischen Gera und Plauen. Ferner rund um die Stadt Nürnberg, der Geburtsstadt des wichtigsten und weisesten Politikers unseres Landes. Besondere Vorsicht ist darüber hinaus im Südschwarzwald geboten, außerdem im Raum Wiesbaden. Und mit besonderer Sorge sehen wir den sogenannten Basta-Berlin-Gürtel zwischen Düsseldorf und Lüdenscheid. Von Reisen in dieses Gebiet sollte unbedingt Abstand genommen werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Das Wahrheitsministerium hat Schutzzonen gänzlich ohne bekannte Basta-Berlin-Ausbrüche geschaffen. Dort gilt ein Mindestabstand von 6,50 Meter. GPS-Tracking erfolgt mit dem Telefon und über Armbänder. Eine Testpflicht im 3-Stunden-Intervall besteht und eine Pflicht zum sogenannten Double Masking. Wir wünschen einen sicheren Aufenthalt in den Schutzzonen Bremen und Saarland.
Ja. Ich glaube ja, dass unsere Zuschauer eventuell viel mehr interessiert, wo wir denn jetzt eigentlich hingehen auf unserem Basta Berlin Roadtrip. Erst einmal vielen Dank. Um die 50 E-Mails haben uns erreicht, die uns beiden da tatsächlich bei sich haben wollen. Wir wissen gar nicht warum. Wir freuen uns aber sehr darüber. Und wir wollen jetzt verraten, wo es denn genau hingeht. Und bitte nicht böse sein, wenn wir dann doch nicht zu Ihnen gekommen sind, obwohl Sie vielleicht da am Rande der Route liegen. Aber am Ende haben wir auch einfach gelost, um zu gucken, dass das aufgeht. Und wir werden starten von Berlin aus natürlich. Und zwar ins schöne Vogtland nach Sachsen. Dort wird Lukas mit seiner Familie auf uns warten. Da machen wir vielleicht eine kleine Reittour. Das wollen wir dann mal gucken. Dann wird es am Dienstag, dem 27. kleiner Schritt für manche, aber für andere ist es ein anderes Bundesland, nach Thüringen gehen. Und zwar nach Ottendorf und da besuchen wir Marco und Desiree mit ihrer Familie. Auch da freuen wir uns sehr. Dann gehen wir wieder in den Westen und fahren hier runter ins schöne Frankenland. Und dort werden wir dann in Bad Windsheim Björn treffen. Auch da freue ich mich sehr drauf. Und dann machen wir einen ziemlich großen Bogen und sind dann bei Tim in Hannover. Und zwar sind wir da am 29.07. zu Gast. Ja, und da gehen wir vielleicht skaten. Mal gucken, okay. Können wir nämlich beide nicht.
Ein Mittelhandbruch später geht's nach Brandenburg.
Richtig, und dann sind wir am Ende unserer Tour im Umland von Berlin, also in Brandenburg. Und da sind wir bei, ich schaue, Knut und Sandra und machen eine Bootstour. Ja, ich freue mich wirklich sehr darauf. Müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, wir konnten nicht alle abdecken, so gern wir
es gemacht
haben.
Also, es sind diesmal genau 5 Routen gewesen, also 5 Orte gewesen. Mehr konnten wir jetzt erstmal nicht erübrigen. Aber vielleicht ja im nächsten Jahr ein bisschen länger. Vielleicht machen wir nächstes Jahr einfach einen Monat oder ein ganzes Jahr. Brauchen wir bloß diesen großartigen Corona-Infobus-Tour, den Ja. Klauen uns einfach.
Genau. Schöne Grüße nach Moskau. Die finanzieren das bestimmt sehr gerne. Ja, und mit diesen wirklich guten Nachrichten zurück ins Basta-Studio. Guten Abend.
Sehr gut. Könnten wir eigentlich die Karte auch schreddern, die wir gerade gesehen haben? Nein, die brauchen wir noch. Wir verlassen uns ja nicht aufs Navi. Aber irgendwas zu schreddern haben wir ja noch, ne?
Ja, richtig. Und da geht es heute um das Thema Doppelmoral. Oh. Nochmal schöne Grüße an die eine oder andere Zuschauerin. Die hat auch mir Doppelmoral vorgeworfen. Ich finde es auch okay. Kein Ding. Es ging damals um die Sache, dass wir vor unserem Urlaub eine Sendung gemacht haben. Und ich habe gesagt, also Schnelltest, damit ich in die Gastronomie gehe, das sollten die Gastronomen nicht mitmachen, das sollten wir nicht mitmachen. Ansonsten wird diese Testpflicht niemals fallen. Mhm. 4 Tage später saß ich in der Gastronomie mit dem Schnelltest. So, aber ich habe das ja in der Telegram-Gruppe extra öffentlich gemacht. Ja. Denn das Beschissenste, was mir passieren kann, ist, dass irgendein Paparazzi, den es natürlich in meinem Fall gar nicht gibt, ein Zuschauer, den es hoffentlich gibt, dass irgendwer sieht, Herr Golme sitzt ja doch in der Gastronomie, was hat er eigentlich gemacht? Deswegen habe ich es veröffentlicht bei Basta Berlin in der Telegram-Gruppe und habe gesagt, so Leute, ich habe mich schnell testen lassen, aus den und den Gründen. Es sind aus meiner Sicht sehr gute Gründe gewesen. Deswegen sage ich Doppelmoral in diesem Fall eigentlich nicht, denn ich habe es Ihnen ja verraten. So wie ich auch viele andere Sachen transparenter verrate als die meisten Journalisten oder Politiker.
Politiker, gutes Stichwort, weil da gibt es die ein oder anderen, die leben die Doppelmoral.
Oh Gott, also ich würde mal sagen, das beste Ereignis war ja Spahns Spendendinner. Mhm. Dann hatten wir natürlich noch die Lindner-Umarmung oder auch dieses komische Maskendilemma, dieses Schauspiel, was man da beim G7-Gipfel aufgeführt hat. Mhm. Aber jetzt können wir noch einen draufsetzen.
Mhm. Es geht um den heute schon erwähnten Rostocker Oberbürgermeister Klaus Matzen. Zu Hause pocht er darauf, dass sich seine Bürger ja möglichst an alle aufgestellten Corona-Maßnahmen halten. Blöd nur, dass sich einige seiner Rostocker auch für Fußball interessieren.
Matzen also war am 3. Juli beim EM-Spiel Dänemark gegen Tschechien. Da hat er wirklich einen ganzen weiten Weg nach Aserbaidschan in Kauf genommen, um dieses Spiel zu sehen. Hm. Fernsehbilder fingen Matzen dann ein und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rostock haben ihn erkannt. Dicht an dicht stand er da mitten in anderen Fans.
Blöd nur, dass im Stadion in Baku die Maskenpflicht gilt. Und es heißt sogar offiziell, man soll gleich 2 Masken mitbringen, falls eine während des Spiels mal kaputt ging. Hat er aber nicht getragen, noch nicht mal unterm Kinn.
Ja. Ich hoffe, er hat seine Luca-App geladen, denn das ist ihm ja ganz, ganz wichtig. Oh Gott. Klaus Matzen Luca-App.
Mhm.
Oh, oder Klaus Duer
Matzen. Hier ist Herr Matzen.
Herr Matzen, Sie werden heute mal geschreddert, aber es ist doch schön, wenn Sie Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Rostocker Bürgermeister. Jedenfalls verhalten Sie sich so, aus meiner Sicht. Aber die Rostocker, mal gucken, wann er wieder gewählt wird. In den Tönen, die ich im Fernsehen sehe, sind Sie alle sehr zufrieden mit ihm.
Na, das ist doch schön für die Rostocker. Ja. Juti, ein paar Hinweise noch. Du hast ein schönes Interview gemacht. Ich habe dich gesehen, danach warst du nass geschwitzt.
Boah, ja, es ist wirklich so heiß in so einem Radio.
Heute ganz Neustart
fürchterlich. Ja, das war Milena Peradovic. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Wirklich viel Esprit. Ich hoffe Ihnen auch. Das werden wir am Samstag veröffentlichen.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, das Interview mit Jens Berger, dann wahrscheinlich auf snanews.de am Wochenende. Lassen Sie doch hier dann auf YouTube unter dem Video dann gerne nochmal einen Kommentar da. Du hattest einen Vorschlag, was man da mal kommentieren könnte.
Ach ja, richtig. Ich möchte Sie gerne fragen. Und die Antwort keins geht nicht. Mhm. Welches Bundesland hat seine Bürger am besten durch die Pandemie geführt? Auch wenn es eins ist, was Ihnen nicht so richtig zusagt, sagen Sie beispielsweise Sachsen, weil Kretschmer immerhin mal versucht hat, mit Menschen zu sprechen auf der Straße. Könnte man zum Beispiel machen.
Gilt Schweden-Holstein?
Schwedisch-Holstein. Und dann habe ich nächste Woche auch ein Bundesland für Sie, was eine Besonderheit gemacht hat, von der ich erst jetzt so richtig erfahren habe und das ist eine Besonderheit, die uns ganz gut gefallen hat. Schauen wir mal. Also das wird es nächste Woche geben. Die Sendung ist terminiert auf Donnerstag, den 15. Juli. Ich freue mich über Ihre Anwesenheit. Ich bin dabei. Mein Name ist Benjamin Golme. Ciao.
Mein Name ist Marcel Joffa. Bis dahin. Und tschüss.